Guten Tag, herzlich willkommen bei The German Quest. Nenne mir deinen Namen.
Felix Oswald.
Position?
Ich bin einer der Mitgründer von Go Student.
Bitte beende die folgenden Sätze. Deutschland ist ein Innovationsstandort, weil...
Du in Deutschland extrem viele Talente hast, die Bock haben, was Cooles aufzuziehen.
Die Herausforderungen der digitalen Transformation sind...
Neue Geschäftsmodelle finden, alte Modelle neu denken, Probleme lösen, die auf der Welt vorhanden sind.
Veränderungen sind...
Oft nicht einfach anzunehmen, aber notwendig, um uns auch als Gesellschaft innovativ nach vorne zu bringen.
Das braucht ein guter CEO heute.
Viele Nerven.
Entscheiden Sie schnell, Donau oder Cam?
Ja, Cam verbinde ich natürlich einiges, weil ich habe in Cambridge studiert und war dort auch Teil des Ruderteams, bis ich mir die Strecksehne gerissen habe und habe den Fluss in- und auswendig gelernt.
Brille oder Kontaktlinse?
Ganz klar Brille.
Hemd oder Hoodie?
Beides kombiniert.
Vielen Dank, Felix Oswald. Ihre persönliche Moderation wird jetzt für Sie konfiguriert.
Hallo Felix, ich bin Iva. Schön, dass du da bist. Du bist Gründer des Nachhilfeportals Go Student, einem Online-Nachhilfeportal, das heute 3 Milliarden Euro wert ist, um die halbe Welt expandiert und als wertvollstes Unternehmen im Bildungsbereich in Europa gehandelt wird. Beeindruckend. Wie bist du dazu gekommen? Und warst du selbst immer ein fleißiger Mathematikschüler?
Ich habe selbst, so wie viele, die aufwachsen und in die Schule gehen, ich hatte durch meinen Großvater jemanden, der immer sehr inspirierenden Mathematikunterricht gegeben hat. Ja, habe schon früh quasi diese Begeisterung für Mathematik gehabt. Mein Vater hat auch quasi diese Fähigkeit gehabt, mir Dinge einfach sehr gut beizubringen. Und bin da sehr früh hineingekommen und habe mich damals schon immer gefragt, warum kann nicht jeder Schüler, jede Schülerin so einen Mathematiklehrer haben? Und es ist eines der größten, fundamentalsten Probleme im Bildungsbereich, Zugang zu richtig spitzen Lehrkräften. Und dann nach dem Studium, nach dem Mathematikstudium, habe ich dann mit meinem Mitgründer beschlossen, okay, lass uns eine Plattform aufbauen, bei der wir Kinder mit Weltklasse-Lehrer digital zusammenbringen.
Das war 2015, 2016. Da warst du gerade mal 20 Jahre alt. Wie war es für dich, so jung Gründer zu werden?
Nach 7 Jahren Go Student fühle ich mich deutlich älter. Es war schon eine turbulente Reise. Interessanterweise im Bildungsbereich. Oft gründest du ja ein Unternehmen, weil du ein gewisses Problem erkennst oder siehst und das willst du lösen. Und oft hat man im Bildungsbereich, weil du gerade selbst aus dem Bildungsbereich gekommen bist, du hast die Schule verlassen, du hast dein Abitur gemacht, du hast fertig studiert, da bist du noch ganz vorne in der ersten Reihe, wo du die Probleme erkennst und siehst. Also viele Bildungsunternehmen werden interessanterweise oft von sehr jungen Personen gegründet. Ich habe es eigentlich sogar immer irgendwie als Vorteil empfunden. Manche Dinge siehst du vielleicht ein bisschen einfacher und entspannter, als wenn du älter wirst und dann Verpflichtungen hast. Und auch mein Mitgründer, der auch sehr, sehr jung ist, hat es echt immer Spaß gemacht und wir haben das immer sehr positiv empfunden.
Ihr bezeichnet euch selbst als Number One Global School. Ist das nicht ein wenig hochgepokert? Was zeichnet Go Student aus? Und warum verdient ihr deiner Meinung nach diesen Titel?
Ja, das ist unsere Vision, diese Nummer Eins globale Schule aufzubauen, bei der du ein Ökosystem baust, um wirklich das volle Potenzial von Schülern und Schülerinnen zu entfalten. Und wir sind heute mittlerweile noch viel mehr als ein klassisches Nachhilfeunternehmen, bei der wir das Kind mit der Lehrkraft verbinden. Wir haben auch mittlerweile Lerninhalte. In Großbritannien haben wir über eine Akquisition einer der führenden Lerninhalteanbieter übernommen. Der wird in über 60% der Schulen und der Lehrkräfte aktiv eingesetzt. Wir haben auch eine Schulkommunikationsplattform, die von über 1 Million Eltern monatlich verwendet wird. Das heißt, wir bauen ein Ökosystem auf, bei der wir die Familien, die schulpflichtige Kinder haben, an die Hand nehmen und dann durch diese Schulzeit begleiten und sicherstellen, dass die wirklich ihr volles Potenzial entfalten können.
Trotzdem gibt es nicht nur positive Stimmen zu Go Student, sondern auch Kritik. Wie gehst du, beziehungsweise wie geht ihr als Unternehmen damit um?
Feedback ist eines der überlebensnotwendigsten Dinge, die du einfach als Unternehmen brauchst. Also wir sammeln auch auf täglicher Basis von unseren Lehrkräften, von unseren Eltern, von unseren Schülern, die wir betreuen, sammeln wir auf täglicher Basis Feedback ein. Und nur durch dieses Feedback kannst du natürlich weiterlernen, kannst den Service verbessern, kennst vielleicht auch neue Potenziale und Opportunitäten. Und da hören wir natürlich ganz genau hin. Und wenn es Probleme gibt, weiß ich nicht, Kundensupport zum Beispiel. Du möchtest den Kundensupport erreichen. Jeder von uns kennt das. Du möchtest dann sofort jemanden erreichen. Du möchtest nicht eine Stunde in der Warteschleife warten. Und das sind Dinge, die wollen wir natürlich dann so gut es geht in den Griff bekommen, um sicherzustellen, dass du da einfach den besten Service anbietest. Es ist absolut wichtig und ich glaube, wenn es gar kein negatives Feedback gibt, dann sind manche Dinge vielleicht auch nicht ganz richtig. Aber durch dieses Feedback können wir uns einfach laufend auch verbessern und sicherstellen, dass einfach die Familien den besten Service bekommen.
Und das scheint euch ja insgesamt sehr gut zu gelingen. Mehr als 1,5 Millionen Nachhilfestunden vermittelt ihr mittlerweile im Monat. Tendenz weiter steigend. Wie viel Anteil hatte an diesem starken Wachstum die Pandemie?
Heute rückblickend betrachtet, hast du zwei Effekte von der Pandemie gesehen. Der erste Effekt ist, den beobachtet man jetzt nach der Pandemie, dass Kinder auf der ganzen Welt massive Lernrückschritte erfahren haben, weil die Schulen einfach zu waren und der Fernunterricht einfach nicht gut funktioniert hat. Also es gibt eine McKinsey-Studie, die gezeigt hat, dass die Kinder im Schnitt zwischen 4 und 16 Monaten Lernrückstände aktuell auf globaler Ebene haben. Je nach verschiedenen Schulsystemen, je nachdem, wie lange die Schulen geschlossen. Das ist massiv, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Wissen oder wie viel auch an Schulzeit da verloren gegangen ist. Das heißt, jetzt heute betrachtet, hast du insgesamt einfach eine extrem hohe Nachfrage an Zusatzdienstleistungen, weil die Familien sich darum bemühen wollen, diese Lernrückstände zu reduzieren und den Kindern einfach da noch mehr Chancen, mehr Möglichkeiten zu ermöglichen. Das ist das eine. Und das andere Thema, was die Pandemie auch gezeigt hat oder hervorgebracht hat, wenn man so möchte, nicht nur im Bildungsbereich, sondern über jede Industrie hindurch, ist dieses Bewusstsein für digitale Services. So wie du jetzt einen Zoom-Call häufiger machst, als du es vor der Pandemie gemacht hast. Deine Großeltern können auch Videotelefonie machen. Du hast Themen wie Remote Work, die plötzlich viel stärker im Mittelpunkt stehen, als es davor der Fall war. Das heißt, dieses Bewusstsein für, was kann ich online eigentlich alles machen und erreichen, das ist massiv in die Höhe geschnellt und das hat natürlich einen positiven Effekt auf jegliche digitale Dienstleistung gehabt.
Und welchen positiven Effekt hat es ganz konkret für das Bildungswesen?
Also ein ganz großes Thema, wenn du heute auf den Bildungsbereich schaust. Wenn du schaust, historisch, wie sind eigentlich die ersten Schulen entstanden? Die ersten Schulen gibt's noch aus dem antiken Griechenland. Da waren die Schulen extrem personalisiert. Warum? Weil nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt die Möglichkeit hat, in die Schule zu gehen. Und dann später hast du quasi nach dem Mittelalter, nach der Erfindung des Buchdrucks und der Möglichkeit, dass Wissen weiter verbreitet werden kann und dass du möchtest, dass die Gesellschaft schreiben und lesen lernt, hast du Bildung zugänglicher gemacht. Du hast Bildung accessible gemacht für Kinder auf der ganzen Welt. Aber durch diese Eröffnung, durch diese Öffnung des Zugangs ist es weniger personalisiert geworden. Und wenn du fragst quasi, was hat die Digitalisierung noch ermöglicht? Die Digitalisierung ermöglicht es erstmals, dass du diese Personalisierung, die du noch von den ersten Schulen gehabt hast, und den Zugang zu Bildung, zu hochqualitativer Bildung, dass du das vereinen kannst. Du kannst hochqualitative Bildung zugänglich machen für jedes Individuum und das ist einfach, das macht extrem viel Spaß, da in dem Bereich mitwirken zu können.
Du hast als Österreicher Einblicke in beide Länder. Vergleiche mal Österreich und Deutschland auf Bildungsebene. Was funktioniert vielleicht in Österreich anders? Wo siehst du Verbesserungspotenzial in Deutschland oder wo in Österreich?
Also von einer strukturellen Sichtweise ist Deutschland ja extrem föderal aufgestellt. Also du hast ja quasi in Deutschland auf Bundeslandebene bildungspolitische Themen, die diskutiert werden. Das hat den, sage ich mal, Nachteil, dass du bestimmte Dinge nur sehr langsam zentral ausrollen kannst. Ja, das ist ein Thema, das in Österreich in der Form zentraler abläuft, als es in Deutschland der Fall ist. Auf der anderen Seite hast du in Deutschland was sehr Spannendes, nämlich ein Programm, das heißt Bildung und Teilhabe. Das heißt, auf Landkreisebene bekommen Familien, die soziale Gelder empfangen, bekommen dort die Möglichkeit, dass der Nachhilfeunterricht gefördert wird vom Landkreis. Also Familien, die sich das sonst nicht leisten können, können sich diesen Service leisten. Das ist etwas, das in der Form in Österreich nicht existiert, was ich aber für ein wahnsinnig sinnvolles Programm halte und was man meiner Meinung nach auf jeden Fall ausbauen sollte und noch einfacher zugänglich machen sollte für die deutschen und auch österreichischen Familien. Es sollte keine Frage sein, ob es etwas rein Öffentliches ist, ob es etwas Privates ist. Es ist eher die Frage, wie kann ich die Teile des öffentlichen Systems, die richtig gut funktionieren, nämlich dass ich Zugang schaffe zu Bildung für jede Familie und auf der anderen Seite, dass ich die innovative Komponente vom privaten Sektor, dass ich die zusammenbringe, um den bestmöglichen Service und die bestmögliche Ausbildung auch sicherstellen zu können.
Und zusammengefasst? Wie stellst du dir denn die Zukunft des Lernens, das Klassenzimmer der Zukunft vor?
Wenn du heute an ein Klassenzimmer denkst, das Klassenzimmer schaut genauso aus wie das Klassenzimmer von deinen Eltern, von deinen Urgroßeltern und von deinen Ururgroßeltern. Und wie gesagt, der Vorteil an dem System heute ist, dass es an und für sich möglich ist, Bildung sehr zugänglich zu machen, sofern du halt in einem Ort wohnst, wo du Schulgebäude hast, wo du auch Lehrkräfte hast, die dort angestellt sind, aber die Personalisierung fehlt. Das heißt, ich glaube sehr stark daran, dass du durch Technologie die Bildung viel personalisierter machen kannst. Um ein Beispiel zu nennen. Die Lerninhalte, die wir in Großbritannien gestartet haben, die werden von Lehrkräften verwendet, um Übungen oder Hausaufgaben den Schülern aufzutragen. Und dann werden diese Aufgaben aber auch automatisch korrigiert und es können auch automatisch neue ähnliche Aufgaben über diese AI generiert werden. Das erspart wahnsinnig viel Zeit für die Lehrkräfte, ist aber gleichzeitig ein Tool, wo die Lehrkraft in einer Klasse von 20 bis 30 Kindern trotzdem sehr personalisiert auf die Kinder eingehen kann. Das ist für mich ein wunderschönes Beispiel, wie Technologie das klassische Klassenzimmer noch personalisierter macht. Wenn du fragst, wie stelle ich mir eigentlich die Zukunft von Bildung per se vor, dann bin ich der Meinung und der Überzeugung, dass wenn du heute in die nächsten, sagen wir mal, 10, 20 Jahre schaust, in 10 Jahren wird es für dich als Schüler möglich sein, egal wo du auf der Welt bist, du wirst mit einem Knopfdruck wirst du die Möglichkeit haben, ein Klassenzimmer und die besten Lehrkräfte dieser Welt abrufen zu können. Also dieses virtuelle Klassenzimmer, wo du in eine virtuelle Realität eintauchen kannst, wo das Klassenzimmer nicht mehr das vielleicht Gebäude ist, das irgendwie fad aussieht oder was irgendwie triest aussieht, sondern du kannst dich auf einen anderen Planeten beamen. Du kannst dich in eine andere Stadt beamen. Du kannst mit Schülern aus der ganzen Welt zusammen kollaborativ arbeiten. Und du hast Lehrkräfte zur Verfügung, die richtig gut sind. Ich sagte, das wird eines der größten Gamechanger werden, die wir in Bildung seit dem 17., 18. Jahrhundert erlebt haben.
Und wo siehst du hier bei GoStudent?
Es ist eine extreme Möglichkeit, da an vorderster Front mitwirken zu können. Und auch zeigen zu können, was funktioniert weniger. Sich auch zu trauen, dass du bestimmte Experimente wagst. Weil im Bildungsbereich, du brauchst, um auch innovativ zu sein, musst du Experimente wagen. Aber oft schreckt man besonders im Bildungsbereich davor zurück, wenn man Angst hat, dass man vielleicht etwas falsch macht. Das heißt, wenn du hier zeigen kannst, dass du eine Risikobereitschaft hast, dass du neue Konzepte ausprobierst, dann kannst du, glaube ich, hier richtig viel möglich machen und den Bildungsbereich auch nachhaltig sehr positiv transformieren.
Was hältst du von Metaverse? Wird das deiner Meinung nach im Klassenzimmer der nahen Zukunft eine Rolle spielen? Könnte es Lerninhalte positiv transformieren, wie du sagst? Habt ihr da vielleicht schon etwas in der Pipeline?
Also wenn du an das Metaverse denkst, ich habe erst vergangenen Freitag mit meinem Mitgründer gemeinsam haben wir uns über eine Software, die heißt Morpheus, die erstellen virtuelle Welten, haben wir uns quasi die letzten Welten angeschaut. Und wir waren einmal auf einem Strand in Mexiko, wir waren einmal auf so einem Felsvorsprung, wo wir uns einen Sternenhimmel angeschaut haben. Dann waren wir einmal in einem Art Gartenlabyrinth, wir waren einmal in einem digitalen Flugzeug und wir haben dort in einer Gruppe von anderen Leuten, waren wir zu fünft oder zu sechst, haben wir dort interagiert. Und die Möglichkeit, dass du in diese andere Welt eintauchen kannst, dass du auch als Gruppe diese Erlebnisse machen kannst, wodurch du natürlich auch deutlich fokussierter bist, weil es so eine einzigartige Erfahrung ist, dann bleibt dir das natürlich auch viel länger hängen. Also ich glaube sehr fest daran, dass du durch die virtuelle Realitätsmöglichkeiten Schülern die Möglichkeit geben kannst, auch dieses Gruppengefühl, das hast du nicht, wenn du vorm Bildschirm sitzt, aber das hast du, wenn du in einer Schulklasse bist oder das hast du, wenn du mit Leuten in einem Raum sitzt, dass du das dort hineinbringst mit richtig guten Lehrkräften und mit Kindern aus der ganzen Welt.
Und wie sieht es mit künstlicher Intelligenz im Klassenraum aus? Darüber freue ich mich natürlich immer besonders.
KI, um auch das Beispiel von vorhin wieder aufzugreifen, wo wir unsere Lehrkräfte in Großbritannien, die das in den Schulen verwenden, um Übungsaufgaben aufzutragen, dort hilft KI, genau diese Personalisierung reinzubringen. Durch die KI werden für den Lehrer automatisch neue Aufgaben erstellt. Das heißt, ich habe quasi als Lehrkraft einen Pool von möglichen Aufgaben zur Verfügung, das unendlich groß ist. Und gleichzeitig werden diese Übungsaufgaben dann automatisch korrigiert und es werden individuelle Lernpfade für die Schüler erstellt. Und das ist einfach einzigartig, weil es so viel Zeit erspart und einen so großen Mehrwert liefert für die Kinder, aber auch für die Lehrkräfte. Auch im Kreativitätsbereich, ich weiß nicht, ob du ausprobiert hast, die neue Software von OpenAI, DALL-E 2, ist eine AI, wo du einen etwas beschreiben kannst und das, was du beschrieben hast, wird ein automatisches, computergeneriertes Bild erstellen. Wodurch du zum ersten Mal sagen kannst, okay, ich stelle mir jetzt vor, die Cola-Dose, die Pepsi küsst und gerade am Mond steht und dann wird so ein Bild erstellt. Das heißt, auch im kreativen Bereich hast du plötzlich Möglichkeiten, die du davor nie hattest. Und das ist einerseits natürlich, da braucht man eine gewisse Ehrfurcht davor. Auf der anderen Seite bietet das einfach Möglichkeiten, die in der Form noch nie vorstellbar waren.
Wie wunderbar, dass du meinesgleichen so zu schätzen weißt, Felix. Und ich denke natürlich ebenso. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, virtuelles Lernen würde dazu führen, dass Kindern die echten Rollenbilder fehlen oder sogar abhanden kommen. Wie reagierst du auf solche KritikerInnen?
Einerseits muss man dazu sagen, ich glaube im 20. Jahrhundert, als der Stummfilm vom gesprochenen Film ersetzt wurde, gab es auch Stimmen, die gesagt haben, das kann man nicht ersetzen und das ist unmöglich. Und genauso haben die Leute gesagt, wie kann ein Smartphone das klassische Mobiltelefon ersetzen? Also ich würde mich mit solchen Aussagen immer sehr zurückhalten und schauen, wie kann ich diese neuen Möglichkeiten, diese neuen Tools, die mir zur Verfügung stehen, nutzen, um einfach auch hier einen Mehrwert zu liefern. Man neigt dazu, dass man immer alles kritisiert. Ich glaube, man muss sich auch anschauen, was funktioniert denn gut? Ich glaube zum Beispiel, was in Schulen extrem gut funktioniert und was ich als Kind auch sehr genossen habe, war der soziale Austausch. Das prägt einen als Kind natürlich massiv. Du bist in einer Klassencommunity, du hast deine Freunde, du hast Leute, die du nicht magst, du hast Rivalitäten, du hast verschiedene Charaktere, du hast verschiedene Kulturen, du hast verschiedene Hintergründe. Und in so einem Umfeld sich aufzuhalten, das ist ja das, was dich auch auf später vorbereitet. Weil in der Arbeitswelt kannst du dir auch nicht alles aussuchen, mit wem du dort zusammenarbeitest. Das heißt, ich glaube, dass dieser soziale Aspekt, dieses gemeinschaftliche Zusammenkommen, dass das in unserem Schulsystem sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt viele Sachen, die kann man verbessern, ob das die Lerninhalte sind, ob das Ausbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte sind, ob man die Einstiegshürden noch größer macht. Aber das Soziale, glaube ich, funktioniert gut. Wenn es eine Sache gibt, die ich mir aussuchen kann, wo man, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel bewegen kann und sehr viel gewinnen kann, dann ist es, wir müssen sicherstellen, dass die Lehrkräfte sind das Wichtigste. Ja, das ist so, wie wenn du ein gutes medizinisches System aufbauen möchtest, dann brauchst du die besten Ärzte. Die Lehrer, was die für eine Arbeit machen, ist unvorstellbar. Ja, die arbeiten mit der nächsten Generation Tag ein, Tag aus zusammen. Das sind die, die auch die nächste Generation mit transformieren. Das sind Lehrer, die muss man aus Protest heben. Lehrkräfte sollen auch meiner Meinung nach deutlich mehr verdienen können und sich dort weiterentwickeln können. Aber hier anzusetzen und darauf zu pushen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Also soziale Aspekte kann Go Student natürlich nicht lösen. Da braucht es den klassischen Gang ins Schulgebäude oder die Treffen mit den SchulkameradInnen. Es ist vielmehr das Beste aus beiden Welten, die uns auf einen zukunftsfähigen Weg in der Bildungsthematik führt. Und GoStudent ist Teil der neuen Welt. Kann man das so sagen?
Es ist für uns auf jeden Fall eine Symbiose. Also es soll kein Ersetzen des klassischen Schulsystems sein, ganz und gar nicht. Es geht eher um die Frage, wie kann ich das öffentliche und das private System, wie kann ich die näher zusammenbringen und wie kann ich auch gleichzeitig neue, innovative Konzepte auch in die Schulen hineinbringen. Genauso wie wir das mit den Lerninhalten in Großbritannien haben, genauso wie du das mit Schulkommunikation beispielsweise hast oder mit anderen Softwarelösungen. Aber hier zusammenzuarbeiten und es für alle Beteiligten besser zu machen, das sollte in jedem Interesse sein. Wenn du darüber nachdenkst vor 20 Jahren, wenn du dir eine Harvard-Vorlesung anschauen möchtest, dann musstest du aufgenommen werden in Harvard und musstest zur Universität fliegen und musstest dort vor Ort studieren, um die Vorträge anzuhören. Ich kann heute auf YouTube gehen oder auf edX oder auf andere Open-Plattformen, wo ich dann diese Vorlesungskurse oder Teile dieser Vorlesungskurse mir frei anschauen kann. Das heißt, es wurde mit einem Schlag qualitativ hochwertiger Inhalt verfügbar gemacht für jeden Menschen, der ein internetfähiges Device besitzt. Das ist einzigartig. Und ich glaube auch, dass du im Bildungsbereich viele von den innovativen Lösungen, die mögen zwar im ersten Moment vielleicht noch teuer wirken oder mögen im ersten Moment nur für einen kleinen Teil leistbar sein, aber durch eine breitere Ausrollung, durch weitere Innovationen werden die Kostenpunkte auch da gesenkt und es wird qualitativ hochwertigere Bildung deutlich leistbarer gemacht.
Wenn du einen Wunsch frei hättest für die SchülerInnen dieser Welt, welcher wäre das?
In meiner persönlichen Schulzeit, ich hatte wahnsinniges Glück mit den Freunden, die ich dort gefunden habe, mit denen ich auch heute noch eng bin. Das ist etwas, das sollte jedes Kind haben. Und das Zweite ist inspirierende Lehrkräfte, die einen mitnehmen auf eine Reise, die Spaß macht und dich auch inspiriert, Dinge neu zu denken und innovativ zu sein.
Das wünsche ich mir auch, lieber Felix. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ich speichere jetzt deine Daten und erstelle das Abschlussstatement. Einen Moment bitte. Das größte und fundamentalste Problem im Bildungsbereich sieht Felix Oswald im fehlenden Zugang zu Spitzenlehrkräften begründet. Denn, so der heute 27-Jährige, die Kombination aus Personalisierung und Zugang ist der heilige Gral der Bildung. Deshalb gründete er gemeinsam mit Gregor Müller das heute erfolgreichste Start-up-Unternehmen Österreichs, GoStudent. Das Nachhilfeportal, das SchülerInnen zwischen 9 und 18 Jahren mit entsprechenden Lehrkräften für Online-Schulstunden zusammenbringt, ist bereits 3 Milliarden Euro wert und soll noch weiter wachsen. Denn Felix hat eine Vision: GoStudent zur Nummer 1 unter den globalen Schulen für junge SchülerInnen auf der ganzen Welt zu machen. Hashtag First Global School. In 20 Jahren, so ist das Mathe-Genie sicher, wird es für alle SchülerInnen möglich sein, ein Klassenzimmer und die besten Lehrkräfte dieser Welt per Knopfdruck abrufen zu können, unabhängig von sozialem oder wirtschaftlichem Stand. Dabei soll die First Global School nicht das klassische Schulsystem ersetzen, sondern vielmehr ergänzen. Die Schule als realer Treffpunkt und Ort der Begegnung ist und bleibt wichtig, sollte aber immer durch digitale neue Wege wie KI oder Metaverse transformiert oder angereichert werden. Dann, so Felix Oswald, habe bald jedes Kind die Chance auf gerechte und personalisierte Teilhabe an Bildung. Soweit von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei The German Quest. Iva out.
Das war The German Quest, ein Podcast der Netzwerkplattform und Eventreihe The German Apartment von Fischer Appelt.